Maxime, Werk und Welt. Noch ward keiner auf dieser Erde geboren, der zur Erkenntnis gekommen wäre, ohne auf seiner Vorfahren starken Schultern zu stehen. Was immer es zu erreichen gilt, niemals kann der eine ohne den anderen fertig werden, und in der harmonischen Wechselwirkung des einen auf den anderen werden alle großen Ziele menschlichen Strebens erreicht. Alle Zaghaftigkeit ist vom Übel, denn das ewige Heil lässt sich nun einmal nicht in Furcht und Zittern erwirken, auch wenn man solchen aller Wirklichkeit unendlich fernen Worten seit Jahrtausenden gewichtige Bedeutung hier auf Erden gab. Du kannst nur finden, wenn du in deiner Form, die stets die Form deiner Zeit sein wird, zu suchen dich bemühst. Wer dir anderes rät, wird dich dem Irrtum übergeben. Die wahren Helfer in den heutigen Nöten des Christentums sind vor allem jene deutschen Geisteskünder, die man als mittelalterliche Mystiker zu kennen meint. Die wirklichen Theosophen im paulinischen Sinne. Die wahrhaftigen Geisteskundigen wie Eckehart, Tauler, der dem Namen nach unbekannte Frankfurter Deutschordensherr, dem wir das Büchlein vom vollkommenen Leben, die Theologia Deutsch verdanken, der Domherr Thomas a Kempis, der seinen Mitgläubigen die Nachfolge Christi schenkte und für die, denen seine kosmischen Gesichte nicht allzu grandios und erdrückend sind, der Görlitzer Seher Jakob Böhme. Obwohl er vor allem Dichter ist, darf auch Angelus Silesius an dieser Stelle nicht vergessen werden. Das Christentum ist noch viel zu jung auf dieser Erde, als dass es schon in seinen göttlichen Tiefen erkannt sein könnte, und die da glauben, es habe sich selbst überlebt und durch die Sünden seiner Kirchen ad absurdum geführt, irren sehr, denn sie haben nur die bis jetzt geübte Art seiner Auswirkung im Auge und ahnen nicht, dass dereinst eine Zeit kommen wird, die fast das meiste, was man bis heute Christentum nennt, nur mit Scham im Herzen betrachten kann, so wie der gereifte Mann die brutalen Torheiten und überheblichen Ansprüche seiner Jünglingszeit betrachtet. Die Kirche Roms krankt an ihrem Ahnenstolz, wie so manche Adelsfamilie, der die Zahl der Ahnen wichtiger ward als der eigene Adel, wogegen die von ihr losgelösten Zweige vergessen, dass zum Gedeihen Erdreich gehört und so sich nicht beklagen dürfen, wenn sie allmählich ihre Lebenskraft verlieren. In allen religiösen Lehren der Welt findet sich im Kern die letzte Wahrheit. In fast allen Religionen ist die Vorstellung einer individualisierten Selbstdarstellung des ewigen Urlichtes als Spur einer tiefen Wirklichkeitserkenntnis zu finden. Im Kulte sehe ich dem Menschen das Göttliche in sich selbst verehren, benannt mit dem Namen des Gottes, den er sich selber schuf. Apollon, Aphrodite, Artemis und so manche andere, sehr plastisch gestaltet vorgestellte Gottheiten der antiken Welt, wurden an verschiedenen Orten in nicht minder verschiedener Auffassung verehrt, wie heute noch die Mutter Gottes an ihren zahllosen Gnadenorten aus einem jeweils anderen Aspekt gesehen, der Gläubigen mannigfaches Vertrauen entzündet. Es handelt sich da nicht um ein götzendienerisches, plumpes Vervielfältigen der geliebten und mit einer Überfülle des Vertrauens bedachten Verehrungsgestalt, die einst aus dem sublimen Kult der Hagia Sophia, der göttlichen Weisheit, als Inbegriff des ewig Weiblichen hervorgewachsen war und späterhin mit Jesu Mutter identifiziert wurde, sondern um ein psychologisch sehr differenziertes Empfinden örtlicher, bildmäßiger und legendärer Einflüsse auf die jeweils erreichbare größte Intensität des Anrufs. Es war nicht, wie die heutigen meinen, törichter Götzendienst, wenn alte Völker ihre Landesgötter zu ehren wussten. Wirkliches wussten sie so erreichbar, und dieses gleiche Wirkliche wird auch in vielen Landen und an vielen Orten dieser Erde heute noch erreicht, wenn auch die Vorstellung sich andere Bilder schuf, um es zu fassen, und das äußere Bekenntnis neue Namen für die ihm verhüllte Mächte fand. Hinter jedem, den ihr Heiland und Erlöser nennt, stand einer, der es wirkt. War, weil jeder der von euch so benannten in Wahrheit jenen einen ewigen Heiland in sich trug und aus Schlaf und Traum erwacht, des Menschen Sohn in sich vollendet hatte. Doch eure fantastischen Bilder dieser Großen, die ihr nun im Träumen ehrt und lobt, sind Werke eurer Träume, wesenlos und schattengleich. Die Gottheit, die des Menschen bedarf, um sich dem Menschen zu offenbaren, heischt wahrlich keinen Kult um ihretwillen. Allein der Kult, der in Magie sich auswirkt, kann den Geist des Menschen aus dem Schlaf im Tiere lösen und ihm ein Reich des Wirkens neu erschließen, das ihn erkennen lehrt, das ihm auch dort noch Hilfe wird, wo alle Macht des Tieres ihre Grenzen fühlt. Kultmagie ist keine bloße Symbolik. Kultmagie ist ein Wirken nach strengen Gesetzen zur Auslösung magischer Kräfte, die im Menschen verborgen sind. Die kultischen Gebräuche mögen äußerer Betrachtung wohl an sich genügen, was ihre Schönheit, ihre Wirkung auf die Sinne, ihre Kraft des Ausdrucks anbelangt. Allein dies alles ist nur Mittel, um das Innere des Menschen zu erreichen, damit es fähig werde, in sich selbst das Allerinnerste in eigenem Erleben zu erfahren. Unmündigen mussten die Weisen der Alten weislich verbergen, dass sie selbst gestaltet hatten, was sie als der Götter Wort verkündeten. Die aber der Gottheit Stimme in sich selbst vernommen hatten, mussten Götter erschaffen, sollte das Wort in ihnen sie nicht selbst erschrecken. Die alte Menschheit hat es gut verstanden, die Außenwelt in ihren Dienst zu zwingen, doch da sie nur von außen zwingen kann, droht sie den Kräften zu erliegen, die sie selbst zu ihrem Dienst entfesselt hat. Die neue Menschheit wird nicht mehr von außen zwingen wollen, war sie weit ersprießlicher von innen her zu lenken lernen wird. Es werden Tage erscheinen, an denen man Werke durch das Wort zu wirken wissen wird, zu deren Gestaltung heute noch tausend Hände und gewaltige Maschinen nötig sind. Wir werden uns wahrlich besser nützen, wenn wir auch ferner Vorwelt einige Logik zugestehen, zumal auch mancherweise jener Zeit auf Dinge zu achten pflegte, die neueres Wissen gerne abergläubisch nennt. Hohe Wissende, die da erkannten, was des Menschen geistige Kraft vermag, schufen dem Mythos den Kult. Versunken in die Finsternis des Tieres, erkannte einst der Menschengeist sich selbst und sein Geschick im fahlen Bilde und stellte dieses Bild aus sich heraus als Mythos. Jahrtausende diente der Mythos dem Menschen, ihm seine Nacht zu erhellen. Nun aber ist die Zeit der Lehre durch den Mythos erfüllt. Die Zeit der Erkenntnis aus der Wirklichkeit ist angebrochen. Die geistige Daseinswirklichkeit des Menschen wird an die Stelle des Mythos treten, und aus dem Leben wird die kommende Kultmagie erstehen. Beim Bau des erhabenen Domes, den es geistig zu errichten gilt, ist jeder, der daran arbeitet, Arbeiter, Werkzeug und Baustein zugleich. Arbeiter, durch seinen freien Willen wird er zum Werkzeug durch die erworbene Kunst, durch Deutung der Symbole, die ihm ihre Anwendung zeigen, und zum Baustein endlich durch die Arbeit an sich selbst mittels der baugerechten Zubereitung im rechten Gebrauch des dargebotenen Werkzeugs. An allen Orten dieser Erde sollten Tempel der Ehe sich erheben, Weihestätten, deren Priesteramt nur Menschen führen dürften, die um die Möglichkeit der Geisteseinung in der Ehe wissen und gewillt sind, sie mit allen Kräften zu erstreben. Man kann im wahren Gebete um nichts anderes bitten als um das, was bereits von Ewigkeit her im Willen des Urseins gegeben ist. Es gibt keine wirksamere Art, zu steter geistiger Erneuerung zu gelangen, als immerwährende Gebetsbereitschaft. Bereiter der Zukunft sind alle, die wahrhaft zu beten wissen. Glaube ist Gestaltungskraft im Geiste. Glaube schafft die Form, durch die das Wirken deines Willens sich bestimmt. Glaube ist die Wirkungsform des Willens. Du kannst nicht wahrhaft wollen, ohne zu glauben. Denn ungeformter Wille ist eine zerfließende Kraft und wird als solche ohne Wirkung vergeudet. Sobald du aber deinem Willen eine feste Form durch deinen Glauben schaffst, wird er zur mächtigen Gewalt und wandelt selbst die scheinbar festgefügten Kettenglieder äußeren Geschehens derart um, dass sie wie Wachs sich ändern nach deiner Glaubensform. Auch wenn wir glauben, mit den Dingen selbst zu tun zu haben, sind es doch nur die aus ungeformter Lichtkraft nachgeschaffenen Innenbilder, die uns als Beobachtungsobjekte zur Verfügung stehen, und ihre lautgerechte Darstellung besitzen wir dann in der Sprache. Wie die Weltkraft, die der Blitz dir kündet, dem Menschen dienstbar wird, sobald er sie in Form zu bannen weiß, wie sie sich binden lässt und aufbewahren in Metallen und Gefäßen, so lässt sich auch die Kraft des Willens, der durch den Glauben seine Formung fand, in Gebilde der Materie binden. Ein jeder Gegenstand, den du mit deinem durch den Glauben klar geformten Willen selbst geladen hast, ist ein Talisman, und solcher Talismane Wirkung hast du oft genug erfahren. So wie man köstlichen Wein nicht darbieten wird in geringen irdenen Gefäßen, so erheischt schon die Ehrfurcht vor dem Geiste, das dir nur vollendetste Form Genüge leiste, sobald du selbst zum Tempel des Geistes werden willst. Wer hier in seiner Alltagswelt auch die kleinste Entscheidung zum Handeln und werde sie auch in äußerster Eile von ihm verlangt, mit aller Selbstverständlichkeit in solcher Weise trifft, als sei sein ewiges Heil nur von dieser einen Entscheidung abhängig, der steht dem geistigen Bewusstwerden schon viel näher, als er ahnt, und selbst wenn seine vererbten Anlagen einer vollen Entfaltung hier in seinem Erdenleben entgegenstehen sollten, geht er doch als ein Bewusster in die Ewigkeit ein. Wer sich selbst zum Tempel des Geistes wandeln will, der wird alle Mühe auf sich nehmen, damit er auch in seiner äußeren Erscheinung schon die Achtung vor sich selbst beweise. Zahlreich sind die selbstgewissen Verächter guter Lebensart, die nicht bemerken, dass in ihr Form geworden ist, was sie selbst erst mit großer Gebärde als ethische Forderung erstreben. Dein ganzes Leben sollst du formen lernen. Wahrlich, gar oft sind die Kinder dieser Welt nicht nur klüger, sondern auch besser als jene, die sich allein bevorrechtet glauben, Kinder des Lichtes zu werden. Wisse, o Suchender, dass für ein jedes Zeitalter andere magische Kräfte notwendig sind, und lasse dich nicht beirren, wenn du nicht zu jeder Zeit die gleichen wundersamen Kräftewirkungen gewahrst. Das Wort im magischen Sinne aufgefasst, ist die höchste der magischen Kräfte. Es ist nur Torheit, glaubt man echtes religiöses Fühlen durch die Denkgesetzlichkeit der Wissenschaft bedroht, und Torheit nur wähnt, wahrer Wissenschaft den Weg verbaut zu höchstem geistigen Erkennen, nur weil die Vorsicht heute noch den wissenschaftlich Denkenden verhindert, sich auch in Bereiche vorzuwagen, die man wissenschaftlich erst durchdringen kann, wenn man sie im Erlebnis sich eröffnet hat. Erst dann wird diese Zeit Kultur aus sich gebären können, wenn sie wieder sich mit echtem religiösen Fühlen zu durchdringen weiß. Nicht vor dem Untergang des Abendlandes ist die Menschheit angelangt, wie manche wähnen, sondern sein späterer höchster Aufstieg fordert die Opfer, die der wache Mensch des Abendlandes heute zu beklagen hat. Es ist nicht möglich, dass auf dieser Erde je ein Gottesstaat entsteht, der alle Menschen frei in Liebe einen würde, denn diese Erde wurde einst durch den Menschen selbst entgottet, als er aus Furcht vor seiner eigenen Macht die Herrschaft über sie verlor. Es gibt keinen unbegrenzten Fortschritt hier auf Erden. Alle menschliche Entfaltung ist dem Gesetze der Wellenbewegung unterworfen. Niemals wird diese Erde völlig leidfrei sein. Leid ist der Freude Bedingnis und Unterpfand. Ein jedes Leid ist einer späteren Freude vorgesandtes, geheimnisvolles Zeichen. Ohne das Leid könnte die Freude nicht zu sich selber kommen, denn alles Trennen und Teilen schafft Leid. Trennung und Teilung aber ist vonnöten, damit Freude sich in allen Formen offenbaren kann. Du kannst nur dann unterliegen, wenn du vor dem Leide Furcht bezeugst. Ein jedes Leid erleben ist Abschluss und Neubeginn. Die Menschen, die das Leid bis in seine Tiefe kosten, um alsbald sich zu erheben und das Leid zu überwinden, werden dir oft kaum vom Leiden berührt erscheinen. Und doch sind sie es, denen vor allen anderen aus dem Leide Segen erwächst. Wille zur Freude zeugt alle Tat. Wille zur Freude erhält alles Leben. Ich fordere nicht, ich bringe. Wer nicht bei seinem Suchen nach der innersten Wirklichkeit von Tag zu Tag die Kräfte zu äußerem Tun und Wirken in sich wachsen fühlt, der ist auf falschen Bahnen. Wer das Leben der Erde flieht, statt es beherrschen zu lernen, der hat die Welt wahrhaftig nicht überwunden. Nur wer die ihm drohende Gefahr in ihrem ganzen Umfang kennt, kann ihr furchtlos entgegentreten, denn er nur weiß, wie ihr zu begegnen ist. Hier in diesem Erdenleben ist es dem Menschen möglich zu wirken. Nach dem Verlassen der physischen Welt aber findet er sich in dem Zustand, den er sich selber schuf, und muss passiv verharren, bis sich ohne sein Zutun, vielleicht in kürzerer Zeit, vielleicht auch erst nach Jahrtausenden in irdischer Weise zu sprechen, sein Seelisches derart geläutert hat, dass es substanziell gottgeeinten Geisteswesenheiten gelingt, in ihm das Bewusstsein vom wesenhaften Innewohnen seines göttlichen göttlichen Wesenskernes, seines lebendigen Gottes, zu erwecken. Erst dann kann in ihm die Willensumkehr erfolgen, durch die er alle Kräfte seinem lebendigen Gott zum Dienste überlässt, wodurch dann erst die Vereinung seines Bewusstseins mit dem ewigen Bewusstsein des göttlichen Geistes in ihm herbeizuführen ist, die auch kein Gnadenakt der Gottheit jemals anders herbeizuführen vermag. Dann aber ist sein erdenmenschliches Bewusstsein ihm längst entschwunden wie ein Traum, der sich selbst entschwand. Er ist zwar gerettet, aber sein Leben auf dieser Erde mit all seinem Trachten, seinem Glück und seiner Mühsal ist auf ewig ihm unerinnerbar geworden. Er hat den Preis des Siegers, die Erweiterung des Bewusstseins dessen, der die äußeren Reiche göttlicher Selbstoffenbarung durchlaufen hat, für sich nicht erlangt. Der Menschengeist, der sich in dem Ungestüm heischenden Tiere der Erde selbst verloren hat, bleibt dennoch für alle Zeit seiner geistigen Urheimat verbunden, auch wenn er nicht darum weiß. Nur wenn der Einzelne erkennt, dass er sich selber Schaden zufügt, wo er anderen um seines Vorteils willen Nachteil schafft, wird alle Fehlwirtschaft, die heute ganze Völker zu entkräften droht, verschwinden. So sehr auch die Kräfte im physischen Universum gegeneinander wüten in ihrem Selbstbehauptungsdrang, so kennt Natur doch keinen Hass. Es ist töricht, den menschlichen Hass dem Instinkte der Tiere zu vergleichen, die andere Tiere zu vernichten streben, weil sie, wie jede Form, in deren Darstellung sich Urseinselemente erleben, allein nur sich selbst behaupten wollen. Ihr ruft noch Krieg dem Kriege, doch ich rate euch, lieber zu rufen, verachtet sei hinfort der Hass. Nur wenn der Hass verächtlich wird, kommt auch die Zeit, die euch den Krieg verachten lehrt. Gegensätze und Wettkämpfe zwischen Grund und Gegengrund entwickeln mancherlei Kräfte und fördern fließendes Leben. Doch müssen sie wahrlich nicht zum Kriege führen, so wenig wie jemals der Sieger im Spiel seinen überwundenen Gegner erschlagen muss. Ein jeder Erdenmensch, der den Hass in sich zu vernichten sucht, führt damit den einzigen gerechten Krieg, den Krieg, der Menschenmordkriege einst unmöglich machen wird. Doch auch der Mordkriege endliche Überwindung durch den Menschengeist kann nicht bewirken, dass sich die Gegenkräfte, die in aller physischen Natur am Werke sind, zu gleicher Strebensrichtung einen könnten. Denn solche Einung wäre die Vernichtung dieses ganzen äußeren Universums. Je mehr du erkennst, dass all dein Hassen nur das Gehasste nährt, desto eher wirst du dich dem Hasse entwinden. Wenn du wirklich willst, dass ein Verderbliches sich in sich selbst verzehrt, dann brauchst du ihm nur deine Liebe völlig zu entziehen. Billig, wertlos und eidlatant fürwahr ist alles, das ohne Kampf erreichbar sich zeigt. Noch keiner hat jemals den wahren Frieden sich erkämpft, der nicht den Willen in sich trug, den Kampf nur als Sieger zu beenden. Arm ist wirklich bettelarm, und wenn er über alle Schätze der Erde verfügte, wer die unerschöpfliche Verstärkungsmöglichkeit aller seiner Kräfte nicht kennt, die in der Fähigkeit zur Arbeit ihm gegeben ist. So einförmig auch, so geisttötend dir deine Arbeit erscheinen mag, werte sie nicht vor dir selbst noch mehr herab, dann wirst du entweder entdecken, wie du sie aus ihrer Eintönigkeit erlösen kannst, oder du wirst den gleichen Handgriff stets mit neuem Bewusstsein tun, so dass dein Geist der gleichen Sache 1000 neue Seiten abgewinnen wird. Du kannst ungeahnte geistige Kraft aus jeder Arbeit schöpfen, die du so zu tun weißt, dass kein anderer sie besser leisten könnte. Steht deiner Arbeit Aufeinanderfolge in deiner freien Wahl, dann wähle zuerst, was dir am meisten widerstrebt, und suche es zu lieben. Es ist viel leichter, seines Alltags Pflichten zu verachten, als sie zu erfüllen. Bezwinge deine Abneigung, und du wirst auch der ödesten Arbeit überlegen sein. Sie wird dir Freude bringen durch die Art, ihr zu begegnen. Du darfst deine Arbeit niemals nur als Mittel betrachten, das eben gebraucht werden muss, um das zu erlangen, was deines Lebens Notdurft erheischt. In der gut getanen Arbeit selbst liegt ihr höchster Wert beschlossen, den dir keiner vorenthalten, den dir keiner rauben kann. Der weiß noch nichts vom Segen der Arbeit, der seine Arbeit nicht lieben lernte. Der wird den Segen der Arbeit niemals genießen, der sich ein Glück erträumt, dem die Arbeit fehlt. Wer arbeitsfähig ist und nicht die Arbeit als die Selbstdarstellungsweise seiner Seele liebt, der ist noch weit davon entfernt, sein übererdenhaft bedingtes Sein in sich zu ahnen. Es fehlt auf dieser Erde nie an Arbeitsmöglichkeit. Hingegen fehlt es allzu sehr an Menschen, die sich jeder Arbeitsmöglichkeit bequemen wollen. Jeder trägt in sich die Macht, auf irgendeinem Tätigkeitsgebiet, das ihm wahrhaft entspricht, Vollkommenes zu leisten. Vielleicht kannst du in kleinem Rahmen Allerbestes leisten, während du vergeblich dich bemühst, im Wettbewerb mit denen zu obsiegen, die von Natur aus schon zu weitaus Größerem befähigt sind. Unzählige erleiden Schiffbruch, weil sie zwar ein gutes, aber allzu kleines Boot besitzen, um damit den Ozean zu überqueren und doch dem Ehrgeiz nicht gebieten können, der sie verleitet, sich aufs hohe Meer zu wagen. Wird Arbeit schlecht bezahlt, so ist das immer nur ein Zeichen, dass gerade dieser Arbeit ein zu großes Angebot von Arbeitswilligen verfügbar bleibt und jeder, der sich weiterhin darauf versteift, nur eben diese Art der Arbeit weiterhin zu leisten, obwohl sie längst genug der Köpfe oder Hände fand, wird nur zum Schädling für die hier bereits Beschäftigten, obgleich er selbst dabei auch nicht das Mindeste gewinnt und sich nur selber seinen Weg verbaut. Nur Arbeit um der Arbeit willen, Arbeit, die das höchste Resultat erstrebt, kann jenen ersehnten allgemeinen Wohlstand schaffen, der niemals zu erreichen ist, solange Arbeit noch wie ein lästig Notwendiges nur erduldet wird. Es mag das Tun eines Menschen ihm selbst auch noch so alltäglich erscheinen, so kann er dennoch sicher sein, dass es auf irgendeinem Umweg in den höchsten Werken der mit ihm Lebenden zutage tritt, und wiederum sind die Werke der schöpferischen Geister, mögen sie auch aller Alltagssorge weit entrückt erscheinen, die einzige Gewähr dafür, dass ein Kulturkreis sich erhält und allen, auch den Kleinsten, gut gelohnte Arbeit bieten kann. Niedrigste Arbeit hier auf Erden kann dir ungeahnte Kräfte für dein späteres Leben auf der geistigen Seite der Welt zuströmen lassen, wenn du das dir Übertragene nur in treuerster Pflichterfüllung freudig und nach besten Kräften also ausführst, als sei der Bestand des ganzen Weltalls allein von der Güte deiner Arbeitsleistung abhängig. Es muss Fehlwirtschaft ergeben, wenn der Staatshaushalt unzählige als Helfer der Verwaltung einer produktiven Tätigkeit entzieht, der sie sehr wohl gewachsen wären. Kein großes Werk echter Kunst ist hier auf Erden je entstanden ohne die Schöpferkraft der Liebe, die den Formenden erfüllte. Das vollkommene Kunstwerk ist eine Welt für sich, und in dieser seiner Welt ist nur das von Wert, was wirklich erst durch das Werk zur Existenz kam. Schaffen im künstlerischen Sinne ist nicht das Erscheinenlassen einer Form aus dem Nichts. Künstlerische Schaffen ist Organisieren. Der wahrhafte Künstler schafft immer eine neue Welt aus seinem Innern, indem er die Bewegung seiner Seelenkräfte zu Formen sinnenfälligen Ausdrucks gestaltet, auch wenn diese neue Welt der äußeren Erscheinungswelt auf das Genaueste zu gleichen scheint. Stil als ein Lebendiges entsteht ungewollt, sobald die Triebkräfte eines Lebens in Harmonie zusammenwirken. Gewollter Stil ist ein Widerspruch in sich selbst. Zu wahrhaftem Stil in der Kunst gelangen wir nur, wenn jeder Künstler wieder in Ehrfurcht vor dem Gott in seiner Brust zu seinem Handwerkszeug greift, auf nichts bedacht, als seiner Seele Schöpfungsdrang zu folgen und seine Mittel zu treuem Dienste am Werk der lebendigen Gestaltung zu erziehen. Ein jeder berufene echte Künstler ist ein Brückenbauer, der das Reich der äußeren Sinnenwelt mit den Gestaden des Übersinnlichen verbindet. Ich will den Künstler in dir wecken, der aus dir ein ewiges Götterbild gestalten kann. Wenn du dereinst mit deinem Gott in dir vereinigt bist, wird all dein Leben nur ein Tun und Wirken, ja du selber wirst nur Tun und Wirken sein. Das Wissen um eine Lehre, die zum Leben führt, wird erst dann zum Heil, wenn der also Wissende die Lehre auswirkt in Leben und Tat. Alles Glück der Erde ist ein Glück des Schaffenden, sei es, dass er in sich das königliche Reich der Liebe schaffe, sei es, dass sich sein Werk aus dem Geist gestalte, sei es, dass materielle Werte seinem Schöpferwillen in Materie Gestaltung geben. Auch hier und jetzt bist du mitten in der Ewigkeit, und was du jetzt dir nicht zu schaffen vermagst, wird dir kein Gott in aller Ewigkeit verschaffen können. Jede Kraft wird nur entwickelt durch Betätigung. Keine Vorstellung ist zu fantastisch, um nicht noch immer hinter der Wirklichkeit zurückzubleiben. Will sie sich ein Bild jener Wirkungen gestalten, die durch ein rapid vermehrtes Glücksempfinden auf dieser Erde bis in die entferntesten Räume der Sphären ausgelöst werden können. Glück ist die Befriedigung des Schaffenden in seiner Schöpfung. Wüsste man, was der Wille des Menschen wirklich vermag, dann wäre bald auf dieser Erde eine Zahl der Glücklichen zu finden, weit größer, als sie selbst der kühnste Träumer zu erhoffen wagt, der alle Glückesmöglichkeit vom Siege seiner Weltverbesserungsideen abhängig glaubt. Willst du dein Glück dir schaffen, dann wisse, dass du Mittel und Wege finden wirst, deine Schuld an die Menschheit in einer dir genehmen Weise abzutragen, sobald du erst wissen wirst, was du wirklich noch zu bezahlen hast. Ein jeder aus euch zahlt eine Schuld von Äonen her zurück, wenn auch nur eine Seele durch ihn zum Ziele geleitet wird. Es gibt kein Erdenwirken für den Menschen, das nicht der Liebe hohe Schöpferkraft aus seiner enge Fessel lösen könnte. Wirkliche Freiheit tritt nur klar und bestimmt in Erscheinung, denn sie bedarf gefestigter Form. Nicht in Form gefasst, würde sie sich selbst aufzehren. Form ist Ausgleich zwischen allem zu viel und allem zu wenig. Wo noch der Zwang vonnöten ist, Autorität zu stützen, dort ist zu fragen, ob denn wirklich noch Autorität bestehe oder nur ihr Spottbild, das sich zwänglich zu erhalten strebt. Autorität ist nur zu gründen auf in Freiheit dargebotenes Vertrauen. Wer sich abkehren will von der Fata Morgana allerwärts wechselnden wesenlose Scheines der Freiheit, wer endlich das Kennmal wirklicher Freiheit erfahren will, dem wird es aufleuchten in ungeahnter Helle, sieht er die Menschen der Vorzeit, ihre Götter, die Freiesten der Freien, unterordnen der Notwendigkeit. Es ist noch keiner wirklich frei geworden, dem die Notwendigkeit nicht freigesprochen hätte. Dort, wo wirklich reine Wissenschaft betrieben wird und nicht nur Götzendienst vor ihren Dienern, dort ist noch immer weitaus mehr Gewähr für sichere Erkenntnis dargeboten, als jemals jene wilden Wüsten darzubieten haben werden, in die sich urteilslose Eigenbrötelei durch das Gespenst der Freiheit allzu leicht verlocken lässt. Sicherer Halt ist immer zugleich Widerstand. Alles, was du Zufall nennst, ist wirklich ein Dazugekommenes, ein dem kausalen Ablauf des Geschehens zugefallenes, aus dem dir unzugänglichen Bereich der unsichtbaren Welt. Strebst du bedenklichen Dingen zu, dann wird dir der Zufall, gelenkt durch die niederen Intelligenzen der unsichtbaren physischen Welt, alsbald die Wege ebnen, die dich zu Schuld und Frevel führen, und jeder Tag wird dir neue, ungesuchte Versuchung bringen. Bist du jedoch bereits auf dem Wege zum Geiste angelangt, so wirst du auch da auf Schritt und Tritt dem Zufall begegnen, doch hier gelenkt von den hohen, liebenden Führern aus der Geisteswelt, die dir auf solche Weise gar manches nahe zu bringen wissen, dessen du auf deinem Wege hier in der Außenwelt für dein geistiges Entfaltetwerden bedarfst. Im Äußeren musst du dich behaupten lernen, soll das Äußere dir nicht zur Fessel werden. Du wirst nicht gerichtet, sondern richtest dich selbst durch die Benützung dessen, was deiner Macht auf Erden untertan ist. Bist du ein armer Bettler, so darfst du sicher sein, dass das, was du aus deiner Armut wirken wirst, gewiss nicht geringeren Wertes ist als die Großtaten eines Reichen. Doch lebst du im Reichtum, so wird dein Erdenwirken nur insoweit geistig gelten, als es eben diesem Reichtum angemessen ist. Alles, was auf dieser physisch wahrnehmbaren Seite der Welt gedacht, empfunden und gewirkt wird, übt eine stete Wirkung aus in die jenseitige Welt. Die Früchte aller Werke der Tat, die der Mensch hier im Irdischen erstehen lässt, bleiben ihm erhalten, weit über den Tod hinaus, auch wenn seine Werke auf Erden nur physischen Zwecken dienen. Noch sind nur seltene sich der Verantwortung bewusst, die sie für jeden leisesten Gedanken, jedes Wort und jede Tat in dieser Außenwelt zu tragen haben. Die allermeisten wissen nicht, und manche wollen es nicht wissen, dass Worte und Gedanken für die Wirkung in das Innere des Menschen fast gleichen Wertes sind wie die vollbrachte Tat. Du musst als Mensch der Außenwelt, in die du nun einmal geboren bist, zu wirken trachten Tag für Tag, wie alle äußere Natur stets wirkt und immer neue Formen bildet. Wenn du den Willen also in dir stählen lernen willst, dass deiner Seele Kräfte ihm gehorchen können. Niemals wird mehr von dir verlangt, als was du wirklich leisten kannst, ohne Pflichten, die aus deinem äußeren Dasein sich ergeben, zu versäumen. Du wirst aus dem, was dir übergeben ist, auch deinen gerechten Beitrag leisten müssen, um das Kapital des Geistes hier in dieser Sichtbarkeit zu mehren. Es handelt sich keineswegs etwa darum, dein Hab und Gut zu verteilen, aber aus dem, was du besitzest, ergibt sich, was du darbieten kannst, um Geistiges in dieser Erdenwelt zu verankern, wie auch nach gleichem Maße das Maß deines dir übertragenen, dich verpflichtenden Wohltuns sich bestimmt. Ferne stehen mir die selbstsüchtig ängstlichen Kinder dieser Welt, die immer nur erfahren wollen, was ihrer einst wartet, statt immer so zu handeln, dass nur das Beste ihnen zum Erbteil werden kann. Sinnlich wahrnehmbar ist das Leben in allen seinen Regionen, auch wenn die Art der Sinnesorgane sehr verschieden ist. Wie das ganze physische Universum sich nur darstellt als Wirkung physischer okkulter Kräfte, so stellen sich auch die geistigen Welten nur dar als Wirkung real geistiger okkulter Kräfte, und diese wieder sind, für sich betrachtet, nichts anderes als das Reich der flutenden Seele, das zwischen physischer Weltdarstellung und geistiger Erscheinungswelt mitten inne liegt. Ewig im letzten Sinne, ohne Anfang und ohne Ende, ist der Weltentag, ewig zu gleicher Zeit die Weltennacht. Irrige Spekulation hat sich zu der Anschauung verstiegen, als sei alle irdische Zeit vor einem ewigen Auge stete Gegenwart. Wohl ist auch die fernste Zukunft in der Gegenwart enthalten, aber auch ewigem Auge noch nicht gegenwärtig, sondern nur erschaute Folge gegenwärtigen Geschehens. Einfach wie der Urgrund sind die letzten Geheimnisse der Natur. In allen Reichen des Kosmos, ob sie den physischen oder den geistigen Sinnen sich erschließen, herrscht das System der Hierarchie, herrscht Unter- und Überordnung, und immer kleiner wird die Zahl der wirkenden Gewalten, je weiter ihre Macht und ihre Wirkung reichern. Alles Leben im Kosmos ist die Wirkung polarer Gegensätze, ist Austausch zwischen polar entgegengesetzten Kräften. Wer da den Reichtum vernichten möchte, um der Armut zu helfen, der hat noch nicht erkannt, dass auch Armut und Reichtum einander brauchen, wie jeder Pol seines Gegenpoles bedarf. Wer der Armut wirklich helfen will, der muss den Reichtum wollen. Irrig ist es anzunehmen, dass die Armut, deren die Menschheit ebenso wie des Reichtums bedarf, stets nahe an Mangel grenzen müsse, um des Reichtums Gegenpol zu sein. keine Theorie wird je die Tatsache aus der Welt zu schaffen vermögen, dass jedes Volk seinen wirklichen Wohlstand verliert, bei dem die Goldwährung aufhört, de facto zu bestehen. Es ist nötig, dass das Gold von Hand zu Hand geht, dass auch die weniger begüterten Kreise es noch als Schmuck tragen und an seinem Umlauf teilnehmen, soll ein Volk wirklich gedeihen und nicht nur gerade noch vegetieren. Es ist ein Fehler, den Umlauf des materiellen Goldes aufzuheben, und dieser Fehler muss sich unter allen Umständen bitter rächen. Wohlstand und Lebensenergie werden in gleicher Weise schwer gefährdet durch die aus guter Absicht erfolgte Einziehung des im Umlauf befindlichen Goldes, sobald diese Auslaugung des Goldes aus dem Alltagsleben längere Zeit währt.